Du weißt schon sehr genau, was das gute Leben ist und wie man die Leute dann auch, was man da so sagen kann.
Für dich müsste doch das Erstarken der Rechten in allen westlichen Gesellschaften auch wirklich ein Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes sein, oder?
Das ist ein bisschen ein Idealismus, den du hast.
Zeitgeist sei auch Korrektiv zum Heiligen Geist. Also entweder habe ich dich missverstanden oder ich halte ihn für eine Häresie.
Unheiliger Zeitgeist. Unter diesem Thema haben wir im diesjährigen Forum Glaube und Gesellschaft an der Universität Fribourg in der Schweiz eine Debatte zwischen Dr. Johannes Hartl und Dr. Andreas Loos aufgezeichnet. Dabei knüpfen wir an eine lange Tradition akademischer Streitgespräche an, der Disputatio. Disputatio ist ein lateinischer Begriff aus dem Mittelalter und bezeichnet ein öffentliches, wissenschaftliches und formal gegliedertes Streitgespräch, bei dem es darum geht, dass man sich der Wahrheit gemeinsam zu nähern versucht. Diese gemeinsame Form des Um-Wahrheit-Ringens bzw. des zivilisierten Streitens scheint uns gerade in der Gegenwart besonders wichtig zu sein. Und als universitäres Institut an der Uni Fribourg in der Schweiz ist es uns besonders wichtig, solche Formate zu kultivieren. In einer solchen Disputatio geht es weniger darum, gegen den Gegner zu gewinnen, sondern um das gemeinsame Gewinnen von Einsicht, das Durchdringen von Sachverhalten. Mit Andreas Loos und Johannes Hartl haben wir für diese Debatte zwei profilierte Theologen gewinnen können, die gewisse Ähnlichkeiten haben, aber doch genügend Differenzen in ihren Positionen und Ansichten, dass es ein kontroverses, aber auch ein spannendes und konstruktives Gespräch ergeben dürfte. Beides sind kluge Köpfe, aber auch intuitive Denker mit einem Sensorium für das Unaussprechliche an der Wahrheit. Beide haben eine allgemeinverständliche Vermittlung des Glaubens auf dem Herzen. Beide sind medial aktiv und betreiben auch digitale Plattformen. Beide sind nah am Puls der Zeit und versuchen, die christliche Stimme proaktiv in Kirchengesellschaft einzubringen, und zwar bewusst mit einem positiven, kulturschaffenden Akzent. Die Frage, die wir Ihnen beiden gestellt haben, ist, wie wir als Christen das Evangelium heute bezeugen, wie wir die Zeichen der Zeit lesen und uns mit ihnen auseinandersetzen, oder kurz, wie sich das Christentum auf die Gegenwartskultur beziehen soll. Christen hatten immer schon ein ambivalentes Verhältnis zur Welt oder zur jetzigen Weltzeit. Denn insgesamt vermittelt die Bibel ja nicht den Eindruck, die Welt sei etwas Schlechtes. Als Gottes Schöpfung ist sie ursprünglich sogar sehr gut. In den Johannesbriefen zum Beispiel, dass die Welt unter der Herrschaft des Bösen steht. Und prominent im Johannesevangelium findet sich die stärkste Polemik gegen die Welt. Und gleichzeitig ist die Liebe für die Welt im dritten Kapitel des Johannesevangeliums der Grund, warum der Logos überhaupt Mensch wird und Gott unter den Menschen wohnen will. Und aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums ergibt sich diese Spannung, dass Christen in der Welt seien, aber nicht von der Welt. All das verdichtet sich im Verhältnis von Christentum und Zeitgeist. Was ist denn dieser Zeitgeist überhaupt? In welchem Verhältnis steht der Zeitgeist zum Heiligen Geist? Sind die identisch? Sind die Freunde? Sind die Feinde? Und wo drückt im Moment gesellschaftlich und kirchlich der Schuh? Und welche Maßnahmen werden die richtigen, um darauf zu reagieren aus einer christlichen Sicht? Und nicht zuletzt, was sind diese Zeichen der Zeit, auf die man heute eingehen muss? Und mit welchen Kriterien sollen die bewertet werden? All diese Fragen bringen wir ein in eine spannende Debatte. Bevor wir einsteigen, ein kurzer Kommentar zum Format. Wir haben beiden aufgetragen, je ihre Position darzulegen. Zuerst Andreas Loos und dann Johannes, je 20 Minuten. Dann haben beide je 15 Minuten Zeit, aufeinander zu reagieren. Und zwar im Sinne einer Disputatio genauso, dass sie zuerst hervorheben, was sie positiv sehen und unterstützen an der Position des anderen und dann erst darauf nochmal kritisch Bezug nehmen. Und dann gehen wir in einer dritten Phase ins Kreuzverhör, in eine Diskussion, in ein Gespräch über die offenen Fäden. Und damit geht es jetzt schon los. Viel Spaß bei dieser Debatte mit Johannes Hartl und Andreas Loos.
Wenn ich Zeitgeist höre, dann denke ich, ach, was für ein bedauernswerter Geselle. Er hat derzeit ein denkbar schlechtes Image, sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Kirche und des Glaubens. Zeitgeist, das ist wie eine Art Codewort für das, was das mit unserer Zeit irgendwas nicht stimmt. Kaum ein kultureller Missstand, kaum eine Schuld, die man dem Zeitgeist nicht in die Schuhe schieben könnte. Es mag paradox klingen, aber der Geist unserer Zeit ist gegenüber dem Zeitgeist nicht besonders aufgeschlossen. Die meisten, die über den Zeitgeist reden, tun das, indem sie ihn in einer bestimmten Weise charakterisieren und füllen, um dann die Gegenwartskultur mittels eines Zeitgeistargumentes zu kritisieren. Haben Sie mal einen Menschen getroffen, der gesagt hat, der Zeitgeist, an den will ich mich anpassen, dem will ich folgen? Ich habe einen solchen Menschen noch nicht getroffen. Aber ich habe Menschen getroffen, die sagen, der Zeitgeist, pass auf, pass dich dem bloß nicht an. Auf diese Weise verstellen wir uns aber den Blick auf das, was Zeitgeist eigentlich ist. Ich plädiere jetzt daher dafür, dass wir dem Zeitgeist erstmal eine faire Chance geben, damit er sich zeigen kann. Bevor wir anfangen, konkret zu bestimmen, wer oder was der Zeitgeist unserer Zeit ist, sollten wir erstmal mindestens 2 Schritte zurücktreten. Schritt 1. Im Nachdenken und im Verstehen der Ereignisse um die Französische Revolution kam Zeitgeist mit seinem vielfältigen Vokabular zu einem ersten Durchbruch. Es war die Zeit großer und auch krisenhafter, chaotischer Umformungen zwischen 1750 und 1850. Und immer dann, wenn Menschen unter dem Eindruck stehen, dass sich die Zeiten ändern, haben sie das Bedürfnis, sich miteinander darüber zu verständigen, was passiert hier eigentlich gerade mit uns und mit unserer Kultur. Und genau dazu, zu dieser Verständigung, dient das Konzept Zeitgeist. Ich schlage also vor, dass wir Zeitgeist zunächst einmal funktional verstehen. Er hat die Funktion, dass er uns Verständigung über Kulturwandel ermöglicht. Als zweiten Schritt zurück möchte ich ein modales Verständnis von Zeitgeist vorschlagen. Zeitgeist steht für die unterschiedlichen Kräfte und Dynamiken, die unsere Kultur prägen, die an unserer Kultur ziehen und zerren und die sie auch verändern wollen. Welche Geister animieren uns dazu, kollektiv abzubiegen und anders weiterzumachen? Im engen Sinne ist der Zeitgeist erst einmal pure Energie, eben Geist. Geist bedeutet Kraft, Dynamik, etwas, was in Bewegung ist und alles andere auch ergreift und in Bewegung setzt. Geistzeit als eine neutrale, kreative, potenzialgeladene Kulturenergie. Die Quelle dieser Energien ist die Sehnsucht der Menschen. Die Sehnsucht der Menschen nach einem erfüllten Leben. Zeitgeister regen sich vor allem dann, wenn wir spüren, dass die bisherigen Kulturformen unserer Vision von einem erfüllten Leben keine Heimat mehr geben. Diese Formen des Lebens sind einst selbst aus schöpferischem Zeitgeist entstanden und die waren auch mal lebensdienlich, aber egal aus welchen Gründen, sie sind es jetzt nicht mehr und wir fühlen uns in den kulturellen Formen unlebendig. Ich fasse Zeitgeist deshalb zunächst einmal eher eng und durchweg positiv als diese Kulturenergie. Ohne sie gäbe es wohl gar keine Kultur, wie wir sie heute kennen. Und daher bin ich gegenüber dem Zeitgeist auch erstmal dankbar, neugierig. Und ich möchte ihn in erster Linie betrachten. Ich möchte ihn bestaunen. Ich möchte ihn verstehen. Auch dann, wenn er schrill und chaotisch und wie unwiderstehlich daherkommt. Zeitgeist und Gottesgeist stehen zunächst einmal in einem positiven Verhältnis zueinander. Denn dass der Mensch eine lebendige Seele ist, das verdanken wir dem Geist Gottes. Und das, was wir im Deutschen lebendige Seele nennen, das meint zunächst einmal schlicht die Kehle, durch die wir atmen, den Schlund, durch den wir trinken und die Öffnung, durch die wir Nahrung aufnehmen. Also Garten Eden. Gott als Töpfer formt den Menschen aus Erde vom Acker. Und da heißt es, dass Gott seinen Odem des Lebens dem Menschen einhauchte und der Mensch wurde eine Nefesh Chaya, eine lebendige Seele, eine Kehle, die bedürftig ist. Eine Kehle, die Verlangen hat, Sehnsucht. Wir sind Mängelwesen, die sich selbst nicht genügen. Und deshalb vollzieht sich lebendiges Menschsein, indem wir die Welt um uns herum permanent aufnehmen, anverwandeln und wieder abgeben. Wir kriegen den Hals nie voll genug. Und dass das so ist, ist eine Gabe des Geistes Gottes an uns. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Vitalität und zu Ihrer Sehnsucht und zu Ihrem Sehnsuchtsorgan Seele, Kehle, Nefesh, Chaya. Ich finde das zum Niederknien schön ausgedrückt in den Bekenntnissen des Augustinus. Du hast mir süßen Duft zugeweht. Ich habe ihn eingesogen und nun seufze ich nach dir. Ich habe dich geschmeckt und nun hungere ich und dürste ich nach dir. Du hast mich berührt und ich bin entbrannt in deinem Frieden. Kulturwandel kommt aber nicht nur aus der Erfahrung von Bedürftigkeit und Mangel und Defizit, sondern kommt auch aus der Positivität und Vitalität des Seins, die durch den Geist Gottes in uns steckt und die sich einfach entfalten will. Deshalb gestalten wir das Leben dynamisch und entwickeln es weiter. Es ist mir ganz, ganz wichtig, wir entwickeln unsere Kultur nicht einfach nur weiter, weil es schlecht war und wir unbedingt besser werden wollen. Wir entwickeln unsere Kultur einfach nur weiter, weil wir Wesen sind, die das Potenzial haben, einfach ganz positiv nach vorne zu gehen und anders weiterzumachen. Deshalb war Eden auch der Anfang eines gemeinsamen Kreativprojektes Gottes und der Menschen in der ermächtigenden Kraft des Geistes Gottes. Ein konkretes Zeitgeistbeispiel. Das, was wir allgemein Zeitgeist nennen, das sind die geronnenen Formen dieser diffusen und flüssigen Kulturenergie. Der Zeitgeist materialisiert sich. Deshalb kennen Sie vielleicht solche Definitionen von Zeitgeist, wo man sagt, der Geist einer Zeit kommt in allen Manifestationen des geistigen Lebens zum Ausdruck. Weltanschauungen, Lebensformen, Stilprägungen und Geschmacksbildungen, alle Gebiete des Lebens, Staat, Recht, Wirtschaft, aber ebenso Kunst, Philosophie werden vom Zeitgeist beeinflusst. Ein Beispiel. Ich finde, dass der Geist unserer Zeit geprägt ist von einer tiefen Sehnsucht nach Frieden, Schutz, Gerechtigkeit und Verbundenheit. Dieser Geistzeit hat sich in unserer westlichen Gegenwartskultur in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten durchgesetzt, weil uns teils schmerzhaft bewusst geworden ist, sich zu verletzen. Es ist nicht der Weg zu einem erfüllten Leben, Kinder mittels Gewalt zu erziehen. Das war lange selbstverständlich, bis uns bewusst wurde, was diese Pädagogik eigentlich anrichtet. Und wir sind mittlerweile durch alle Formen unseres Zusammenlebens und Liebens gegangen und haben entdeckt, wie sehr wir auch dort einander verletzen, diskriminieren und ausgrenzen. Und welche Gruppen von Menschen bei dieser Ausgrenzung übrigens besonders betroffen sind. Wie ausgerechnet an den Orten, an denen Vertrauen und Nähe wohnen soll, wie ausgerechnet diese Orte zu fürchterlichen Tatorten werden, zum Beispiel die Ehe. Wie gesellschaftliche Systeme und Strukturen auf Kosten Einzelner gehen. Und seit dieser Zeitgeist uns erfasst hat, seit wir kollektiv irgendwie auf die Idee gekommen sind, wir haben keinen Bock mehr auf das Ganze, wir wollen das anders, wir denken das anders. Seitdem stehen Selbstsorge, Selbstliebe und auch Selbstschutz hoch im Kurs. Wir sind sensibel für viel mehr Formen von Gewalt und Machtmissbrauch. Und gegenüber unseren Mitkreaturen und der Natur haben wir auch diese Hochempfindlichkeit entwickelt dafür, wie verletzlich unsere Tier- und Weltverhältnisse sein können. Wenn man jetzt das ganze Diachron anschaut, es gibt eine Diachronensicht auf den Zeitgeist, dann stellt man eben im Vergleich zu anderen Epochen unserer Kultur fest, da hat sich der Zeitgeist massiv gewandelt. Wenn wir das synchron anschauen, stellen wir fest, wie dieser Zeitgeist alle Bereiche unserer Gesellschaft durchdringt. Zeitgeist speist sich aus den Sehnsüchten der Menschen nach einem erfüllten Leben und bringt sie auf lauter kreative, teils verrückte Ideen, wie man anders weiterleben könnte. Er vergegenwärtigt uns die verloren gegangenen oder noch ungeahnten Möglichkeiten, mit denen wir etwa der Liebe, der Gesundheit, der Politik, der Gestaltung unserer Arbeitswelt oder auch der Bildung die Formen geben, in denen das alles wieder aufblüht. Wo drückt der Schuh? Sorge bereitet mir eine Zeitgeistkritik, Sorge bereitet mir ein Kulturpessimismus, bei dem man sich kaum bewusst zu sein scheint, wes Geistes Kinder man ist. Und wo man schlichtweg getrieben sein könnte von einem anderen Zeitgeist oder einen anderen Zeitgeist gerade dabei ist, heraufzubeschwören. Die Hoffnungslosigkeit, mit der wir auf unsere Gegenwart schauen, ist einer der mächtigsten Zeitgeister. Oder soll ich sagen, der Zeitgeist ist gerade eher hoffnungslos. Er tritt verstärkt in einer christlichen Gestalt auf. Hier nimmt man Zeitgeist und Gesellschaft leicht als etwas wahr, dem man selber gegenübersteht. Die eigene Position wird als christlich behauptet und zugleich als zutiefst marginalisiert empfunden. Man ist der festen Überzeugung, dass christliche Werte immer mehr verdrängt werden, verleugnet werden, ja lächerlich gemacht werden. Es ist eine modernitätsfeindliche Haltung und sie setzt eine Dauerkritik in der Endlosschleife an unserer Gegenwart frei. Und man spricht der eigenen Zeit alle Zukunftsmöglichkeiten ab. Und das führt zu einer zunehmend autoritären Sehnsucht nach völliger Umwälzung der Verhältnisse durch eine Art von kollektiver Erweckung oder Bekehrung, durchaus auch unreligiös, und auch nach Sehnsucht zu einer starken Führung. Das ist eine Zeitgeistdynamik, die hat Fritz Stern in seinem Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr nachgezeichnet für die Jahrzehnte vor dem Nationalsozialismus. Da kann ich aber jetzt nicht auf Details eingehen. Der Zeitgeist dieser Zeitgeistkritik und dieses Kulturpessimismus atmet für mich recht wenig an christlicher Liebe und Hoffnung. Und wenn der Geist der Zeit keine Hoffnung und Liebe mehr atmet, dann geht uns etwas Entscheidendes verloren. Und das hat der Philosoph Byung-Chul Han in seinem tollen Buch über den Geist der Hoffnung so beschrieben. Er sagt, nicht nur die Liebe, sondern auch die Hoffnung erzeugt ihre eigenen Erkenntnisse. Im Gegensatz zur Liebe ist die Hoffnung nicht dem Gewesenen, sondern dem Kommenden zugewandt. Also, wenn du mit Liebe auf die Gegenwart und auf das Gewesene blickst, erkennst du überhaupt erst, was wirklich Sache ist. Und wenn du mit Hoffnung auf das noch nicht Gewesene blickst, was passiert dann? Dann erkennst du das noch nicht Seiende. Es kommt eine Leidenschaft für das Mögliche, und wir richten den Blick auf das noch nicht Seiende, auf das Ungeborene. Wie sieht für mich eine christliche Reaktion auf diesen Zeitgeist aus? Wir brauchen die Kunst der Geisterunterscheidung und die beginnt damit, dass ich mir selber Rechenschaft darüber ablege, in welchem Geist ich mich dem Zeitgeist und der Kultur nähere. Heißt konkret Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Ich habe keinen Standpunkt außerhalb des Zeitgeistes und deshalb bin ich nicht in der Lage, messerscharf zu sagen, wer er ist und was er nun wirklich auch tut. Ich mache mir die zeitgeistige Bedingtheit meiner Perspektive bewusst. Die Liebe und die Hoffnung des christlichen Glaubens sind Gaben des Heiligen Geistes, die mir dabei helfen, das Gewesene und Gegenwärtige und auch das Zukünftige zu erkennen, zu erahnen, zu imaginieren, mir ein Bild davon zu machen, was mich lockt und zieht und Sog entfaltet. Ich traue dem Geist Gottes und seiner Gegenwart in der Welt mehr zu, als ich wahrnehmen kann. Ich sehe die Zeichen der Zeit, ja, die sehe ich. Es gibt Zeichen des Untergangs, aber ich sehe bitteschön auch die Zeichen des Aufgangs. Das wäre das, was Friederike van Oorschot heute als diese Augmented Reality und die Brille, die man da auf hat, das wäre da anknüpfungsfähig. Ich betrachte Zeitgeistphänomene daher in der Haltung einer liebevollen und großzügigen Entwicklungsgroßzügigkeit. Ich übe gemeinsam mit anderen, wie ein spielerischer Umgang mit dem Zeitgeist aussehen könnte. Da würde ich gerne noch drüber sprechen. Und gemeinsam mit anderen mache ich mich auf die Suche nach lebensdienlichen Kriterien, die Menschen zu allen Zeiten geholfen haben, Geister zu unterscheiden. Und dabei orientiere ich mich unter anderem auch maßgeblich an der Heiligen Schrift und an der christlichen Tradition des Glaubens.
Danke, Andreas. Wir machen weiter mit 15 Minuten für Johannes.
Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz große Sympathie zu dem, was du gesagt hast. Mal schauen, wie kontrovers es überhaupt wird. Also ich kann da in vielem zustimmen. Ich wähle ein bisschen einen anderen, einfach methodischen Hingang. Ich würde kurz erzählen, wie mein eigener biografischer Weg so war. Ich komme ursprünglich aus der Jugendarbeit. Das sah damals so aus, irgendwelche Lobpreistreffen, wo wir irgendwie 16 und 17 waren. Ich hatte damals noch blaue Haare und bin froh, dass es nicht so viele Fotos aus der Zeit von mir gibt. Und wenn ich eine wesentliche Erfahrung mit Jugendlichen zusammenfassen würde, dann wäre es die, dass Ideen Auswirkungen haben. Und zwar auf ganze Gesellschaften, aber auch auf Biografien. Also Jugendliche, die mit 15, 16, 17 spezifische Entscheidungen trafen oder sich ideell in eine Richtung entwickelt haben, die haben 30 Jahre oder 40 Jahre später oft immer noch eine ähnliche Prägung. Das ist mir jetzt auch bewusst geworden, als ich in diesen Klassentreffen war. Und es ist ganz interessant, wenn man Leute nach 20 oder 25 Jahren wieder trifft und man denkt, du bist noch immer genauso drauf. Und deswegen, ich bin der Meinung, Zeitgeist ist erstmal einfach der Geist einer Zeit. So das, was in einer bestimmten Epoche normal ist, dass man denkt, wie man sich verhält. Und es ist erstmal für mich neutral, da gibt es gute und weniger gute Aspekte, aber Geist hat immer auch was mit Ideen zu tun. Der Charles Taylor sagt mal, der Geist betritt die Welt durch die Sprache. Das heißt, es ist für mich nicht nur ein Sehnsuchtsfühlen, sondern es hat propositionalen Gehalt. Und was eine Gesellschaft für wahr hält, was ein Mensch für wahr hält, hat dramatisch große Auswirkungen. Wenn ich jetzt mal gefragt würde, Johannes, was würdest du sehen, was ist der Inhalt des Zeitgeistes? Von der Methodik stimme ich dir, Andreas, eigentlich zu. Ich würde auch sagen, man kann das erstmal so anschauen. Wo sind Sehnsuchtselemente in einer Gesellschaft, die Neues produzieren? Wenn man allerdings den Inhalt eines Zeitgeistes befragt, könnte man schon sagen, was halten wir heute mehrheitlich zum Beispiel für plausibel, was man zu einer anderen Zeit mehrheitlich nicht für plausibel gehalten hätte. Das Unangenehme an der Gegenwart ist, eine Zeit haben, mit der wir sie vergleichen können, um sie zu kontrastieren, und das ist die Vergangenheit. Mit der Zukunft können wir sie nicht so gut kontrastieren. Und deswegen zu schauen, was war zu einer anderen Zeit zum Beispiel plausibel und ist uns heute nicht mehr, kann ein interessanter Spiegel sein, in den man blickt. Denn, wie du richtig gesagt hast, Andreas, wir sind ja immer selber Kinder unserer Zeit. Wir gleichen dem Fisch, der im Wasser schwimmt, und der nicht genau sieht, dass das Wasser vielleicht trüb ist. Aber mir scheint, wenn man unsere Zeit mit anderen Zeiten oder auch anderen Kulturen vergliche und dann eine soziologische, psychologische oder philosophisch-geistesgeschichtliche Studie anstellen würde, indem man entweder akademische Produkte oder auch Elemente der Populärkultur, der Werbung, der Kunst in Rechnung nehmen würde, dann käme man auf unter anderem folgende vier Punkte. Ich behaupte das zumindest. Könnte man dann empirisch erforschen, ob das wirklich so ist? Ich behaupte, und das sind natürlich jetzt alles so ein bisschen typisch philosophisch-theologische Worte, die mit Ismus enden. Also Ismus bedeutet oft, dass eine Weltsicht ein bisschen eine ideologische Färbung bekommen hat. Ich glaube, dass all diese vier Punkte, die ich sagen werde, die haben wahre Elemente, aber wenn sie sozusagen zu stark gemacht werden, dann haben sie was Ideologisches. Wenn man einen normalen Menschen, ich hatte vorgestern in London genauso eine Diskussion, irgendjemanden, der ein bisschen gebildet ist, auf der Straße fragen würde, gibt's Engel, gibt's ein Leben nach dem Tod, dann käme man häufig schnell auf so eine Antwort wie, jetzt erstmal gibt's Beweise dafür, gibt's eine Studie oder nicht. Ich glaube, im Bereich der Metaphysik, also dessen, was wir glauben, was die Welt ausmacht und was wir von ihr erkennen können, neigen wir heute zu einer Metaphysik des philosophischen Naturalismus. Seit etwa 200 Jahren ist das der mächtige Mainstream, der sagt, das, was Naturwissenschaft mit ihren Mitteln erforschen kann, ist die präziseste Beschreibung der Welt und auch die zuverlässigste. Ich behaupte, dass das Teil des Zeitgeistes ist, das weitgehend unhinterfragt vorauszusetzen. Mir scheint der Glaube, dass Naturwissenschaft eine vollständige Beschreibung der Welt liefert, das einschlägigste Beispiel für religiösen Fundamentalismus der Gegenwart zu sein. Das erfüllt genau die Kennzeichen von religiösem Fundamentalismus, nämlich zu glauben, dass mein kleines System eine Erklärung für alles ist. Und mir scheint, der philosophische Naturalismus ist genau das. Nur dass die Leute, die ihm anhängen, diese ihre Ideologie mit Wissenschaftlichkeit verwechseln. Das ist aber eine optische Täuschung, die gibt es öfter. So, zweitens, wenn man auf eine Moralphilosophie blicken würde, also der Naturalismus, der sagt mir erstmal, was ist real und was ist nicht real? Antwort, real ist das, was man zählen und messen und von den Naturwissenschaften erforschen kann. Wenn man dann fragen würde, was soll ich aber jetzt tun? Wie soll ich mich verhalten? Dann glaube ich, käme man schnell auf das, was ich die relativistische Moral des therapeutischen Selbst nennen würde. Therapeutisches Selbst, dieser Begriff stammt vom zitierten Charles Taylor. Therapeutisches Selbst ist die Entwicklung, vor 200 Jahren sind die Leute beichten gegangen und heute gehen sie zum Therapeuten. Was ist der Unterschied? Das Versprechen, Andreas, von dem du sprachst, von einem erfüllten Leben, ist eines, das mit Authentizität, mit einem mit sich selbst im reinen Sein aufgeladen ist, versus die Martin-Luther-Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das bedeutet, Moral wird hauptsächlich verstanden als etwas, was relativistisch, das bedeutet, jeder ein Stück weit für sich selber rausfinden muss, um heil zu werden, ganz zu werden, authentisch zu sein, sich mit sich selbst eins zu fühlen. Mir scheint, dass diese Moralphilosophie uns umgibt, wie der Fisch vom Wasser umgeben ist, in allen möglichen moralischen Debatten. Drittens, wenn man nun fragt, wie sieht eine Gesellschaftstheorie aus? Also was macht das gute Leben, von dem du sprachst, als Gesellschaft aus? Dann glaube ich, wäre zeitgeistiger Mainstream die Überzeugung, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben und leben sollten. Also dass es gut ist, wenn eine Gesellschaft möglichst viele Handlungsoptionen vorhält und nicht eine starke Wertung vornimmt. Und jetzt kommt das etwas sperrige Adjektiv progressistisch, dass die Entwicklung unserer Gesellschaft hin zu mehr Pluralität grundsätzlich eine rein positive sei. Mir scheint ohnehin Progressismus, also der Glaube, dass Fortschritt grundsätzlich überwiegend positiv ist, auch eine der Dogmen der Gegenwart zu sein. Mir scheint eine, die bei dir auch mitklingt. Also ich würde entgegnen und sagen, nur weil ein Gedanke zeitgeschichtlich später kam, sagt noch gar nichts über seine Wahrheit. Also eine Rechnung, die ich am Mittwoch aufgestellt habe, ist nicht besser als die, die ich am Montag durchgestellt habe. Mir scheint nicht eindeutig, dass die Menschheit sich unbedingt wirklich in jeder Hinsicht weiterentwickelt. Der C.S. Lewis hat das mal so schön gesagt, das ist praktisch ein Snobismus der Epochen, der Epochensnobismus zu glauben, weil wir später geboren sind, sind wir jetzt irgendwie grundsätzlich klüger oder empathischer als früher. Davon bin ich überhaupt nicht überzeugt. Also mir scheint, wir lösen die einen Probleme und andere tun sich neu auf. Und jede Zeit hat ihre eigenen blinden Flecken. Das Doofe ist, die sieht man nicht so gut. Deswegen eben der Vergleich mit anderen Zeiten manchmal ganz hilfreich. Was wir heute plausibel finden, finden heute auch viele andere Kulturen überhaupt nicht plausibel, fanden Menschen jahrtausende lang komplett unplausibel. Und es sollte uns zumindest zu denken geben. Also, dass es einfach nur immer besser wird, je weiter es nach vorne geht, bin ich mir nicht sicher. Ich bin aber ein großer Fan von dem, was du genannt hast, diese Entwicklungsgroßzügigkeit. Weil genauso falsch ist natürlich, wir kommen dann nachher noch drauf, genauso falsch ist natürlich die Überzeugung, dass es früher besser war. Oder dass wir heute in besonders schlechten Zeiten leben. Nein, also wir sind Menschen und der Mensch ist in jeder Situation seiner Geschichte wertvoll, potenziell offen fürs Gute, Wahre und Schöne und sehr anfällig für jede Menge Schrott. So, und das alles gemischt durcheinander. Und schließlich, vierte Element von Zeitgeist, ich würde sagen, es ist die Lebensphilosophie des Konsumismus. Lebensphilosophie ist einfach verstanden als das, was macht das gute Leben aus. Man muss einfach mal durch Innenstädte laufen oder durch Magazine schauen. Konsumismus, also dass das erfüllte Leben darin besteht, Erfahrungen zu machen, Dinge zu kaufen, Sachen anzuhäufen, prägt unser Denken seit mindestens 80 Jahren oder sowas so tiefgreifend, dass meines Erachtens sogar menschliche Beziehungen nach diesem Modell gedacht werden und auch religiöse Erfahrungen überhaupt auch. Ja. Ich vergleiche abschließend die Geschichte des jetzigen Zeitgeistes ein bisschen mit der Situation eines Astronauten. Ich habe das in einem Film mal gesehen, der den Kontakt mit seinem Raumschiff verloren hat und einfach fliegen zu können, schwerelos zu sein, fühlt sich ja auf den ersten Blick befreiend an, glaube ich zumindest. Ich war es noch nie. Also es gibt das schöne Wort, völlig losgelöst von der Erde. Ja, also mir scheint, dass die Moderne und auch die Postmoderne im Großen und Ganzen ein Versprechen ist der Befreiung durch Lösen von Verbindlichkeiten. Das Versprechen ist, du bist dann frei, wenn du unabhängig bist und zwar unabhängig von. Jetzt kannst du alles Mögliche einsetzen. Und mir scheint, dass wir momentan in einem Umkippen des Zeitgeistes uns befinden, dass gerade eine jüngere Generation erkennt, aber mat mal, ich bin jetzt sowas von frei. Ich kann aus allen Möglichen auswählen. Ich bin in dieser Befreiung aber völlig überfordert. Ich bin verängstigt, so wie ein Raumfahrer, der im schwarzen Weltall umherfliegt, ohne sich an was halten zu können. Mir scheint, dass wir gerade in einem Umswitchen sind, wo dieses große Freiheitsversprechen, leb dein eigenes Leben, tu, was du willst, sei einfach nur authentisch, umkippt in etwas, was überfordert und beängstigend und auch traurig, weil um sich selbst kreisend in einem Nirvana von Möglichkeiten sich entpuppt. Ich komme zum Ende. Mein persönlicher Ansatz, und da glaube ich, sind wir jetzt nicht weit entfernt, mit dem Zeitgeist umzugehen. Eine der schönsten Bibelstellen im Neuen Testament, der Paulus, geht in die Schmiede des Zeitgeistes schlechthin. Wenn Paulus heute leben würde, wäre er auf YouTube oder auf X oder auf Instagram. Damals wurden die entscheidenden Ideen am Areopag verhandelt. Und er geht auf den Areopag und er ist tatsächlich schockiert von dem, was er sieht. Also er findet als frommer Jude am Zeitgeist in Athen gar nicht alles gut. Er geht aber nicht davon aus, dass das alles böse Leute sind und die sind alle verirrt und ihr seid sowas von verkommen, sondern er sagt, ich erkenne, ihr seid gottesfürchtige Menschen. Also genau wie du gesagt hast, Andreas, er erkennt in dem für ihn als frommen Juden fehlgeleiteten Ausdruck, nämlich des Götzendienstes, ein berechtigtes religiöses Sehnsuchtsmoment und sieht dann eine offene Tür für den Diskurs, nämlich den Altar für den unbekannten Gott. Und er sagt, das, was ihr sucht, das verkündige ich euch. Und so sollte meines Erachtens unser Approach zum Zeitgeist einer sein, der kritisch und wohlwollend zugleich ist und auf der Suche danach ist, wo die berechtigten Sehnsuchtsanliegen, auch dort, wo sie fehlgehen, Anlass bieten, um auf die wirkliche Erfüllung der Sehnsüchte hinzuweisen, nämlich jener, der uns in jedem Zeitalter der Geschichte zur Bekehrung aufruft, auch zu einem Heraustreten aufruft aus dem Verhaftetsein in unseren jeweiligen Abhängigkeiten. Und das ist Jesus Christus.
Danke, Johannes. Dann gehen wir jetzt zu den Repliken über und dafür haben wir nur noch 10 Minuten pro Perspektive und wir beginnen wieder mit Andi.
Ich habe angedockt an der Areopag-Geschichte. Und wenn ich Johannes Hartl richtig verstehe, dann hat er ein waches Auge. Und mit diesem wachen Auge geht auch er durch die Straßen Athens. Er stürmt da nicht einfach durch. Er macht da auch keinen Bildersturm, sondern er nimmt alle diese Götzenbilder, die wir auch im Zeitgeist als Visionen und Versprechen eines gelingenden Lebens finden, die nimmt er erstmal wahr, die nimmt er ernst. Wenn ich recht verstehe, versucht Johannes sich, ähnlich wie der Theologe Helmut Richard Niebuhr in seinem Klassiker Christ and Culture, zwischen zwei Polen zu bewegen. In diesem Klassiker gibt es den einen Pol, Christus gegen die Kultur, und der andere Pol wäre Christus in, also der Christus der Kultur. Und ich finde, als ich da nochmal mich ein bisschen schlau gemacht habe, dachte ich, ja, du ziehst jetzt ganz ähnliche Optionen wie auch Niebuhr, nämlich die Optionen zwischen diesen Polen. Die eine ist Christus über der Kultur, weil der Glaube an ihn die Kultur überbietet. Christus und Kultur stehen aber auch zugleich für dich, so wie ich dich verstehe, in einem gewissen Paradox, dass wir leben wollen, weil manche Ansprüche Christi nicht zusammenpassen mit den Ansprüchen der Kultur. Und schließlich habe ich bei dir verstanden, dass du Christus zutraust, diese Kultur zu verwandeln, weil für dich Kultur immer auch das Ergebnis sündhaften, verfehlten Handels, auch wenn man das jetzt genauer angucken müsste, was dieser Sündenbegriff meint oder meinen kann. Das bedeutet eben immer auch kulturschaffendes Handeln. Ich habe den Eindruck, du versuchst Maß zu nehmen an Christus selbst. Und man unterscheidet in dieser Debatte zwei Modelle, an denen man Maß nehmen kann. Das Inkarnationsmodell und das Passionsmodell. In einem Inkarnationsmodell, dann folgt man, wenn man jetzt sich überlegt, das Verhältnis von Heiliger Geist, Zeitgeist und christlicher Glaube, Evangelium und Kultur, wenn man dann an Christus und seiner Inkarnation Maß nimmt, dann folgt man der Suchbewegung der Liebe Gottes so, wie sie sich in der Menschwerdung Gottes in die Kultur ihrer Zeit hineinbegeben hat und sie auch bejaht hat. Das würde ich dir fest unterstellen, das sehe ich bei dir. Ich finde bei dir noch stärker das Passionsmodell. Denn immerhin gerät Christus auch in seiner Passion in einen tödlichen Konflikt mit seiner Kultur. Mein Eindruck ist, vielleicht bist du sogar ein bisschen stärker bei dem Passionsmodell. Das wäre zu diskutieren. Jetzt müsste man an dieser Stelle meines Erachtens, und da beginnt schon ein bisschen Kritik, natürlich nachfragen, wo genau entstand denn eigentlich der Konflikt, den Jesus mit der Kultur damals hatte? Und da entdecke ich nun, und hier kommt schon jetzt der Übergang zur Opposition, da entdecke ich nun, dass der Christus, so wie ich ihn in der Bibel wahrnehme, eben nicht dagestanden ist und hat sich selbst lokalisiert in einer Kultur des Glaubens gegenüber einer säkularen Kultur und hat die dann kritisiert, und weil er die kritisiert hat, hat man ihn, was weiß ich, wie letzten Endes nicht haben wollen und hat ihm hat diesen Konflikt eskalieren lassen. Was mir zu denken gibt, ist, seine Kritik war keine Kulturkritik, sondern an einer säkularen Kultur, sondern sie war Kritik an einer religiösen Kultur. Das hat ihn das Leben gekostet. Er hat nicht gesagt, ihr seid viel zu wenig in gewisser Weise moralisch, sondern er hat gesagt, ihr seid hypermoralisch, ihr seid unfassbar aufgeladen mit dem. Aber irgendwas läuft da schief. Und also das wäre jetzt interessant, das mal zu diskutieren. Woran entsteht da tatsächlich ein Konflikt? Wenn man das, das klingt jetzt für mich aber auch fast ein bisschen anachronistisch, aber es waren so ein paar Gedanken, die ich gehabt habe. Du hast es jetzt in deinem Statement nicht gesagt, was du mir vorher geschickt hattest. Du hast... Und deswegen frage ich mich jetzt auch gerade, ob das fair ist. Und doch, bei dem, was du auch jetzt gesagt hast, hatte ich den Eindruck, das ist ein bisschen ein Idealismus, den du hast. Und zwar hast du zu Recht deutlich gemacht, Zeitgeist hat auch etwas mit Ideen zu tun. Und Ideen tragen Früchte. Das hast du ja an dem Beispiel gemacht, was die da in der Kindheit und Jugendzeit, das geht durch. Du hast das etwas zugespitzt noch in dem, was wir da schon so uns gegenseitig zugeschickt haben, indem du gesagt hast, gute Früchte bringen gute Ergebnisse und gute Ideen bringen gute Früchte und gute Entwicklung und schlechte katastrophal. Also wenn dem so wäre und du das auch vertreten möchtest, dann möchte ich hier protestieren und sagen, das ist unterkomplex. Wir wissen aus der Soziologie, aus der Wissenssoziologie, wir wissen aus den Erforschungen unserer Kultur, dass es so etwas gibt wie Dialektik und wie Umschläge, die nicht beabsichtigt sind. Und wir müssen uns unbedingt mal unterhalten über gute Ideen, die völlig krass verkehrt rausgekommen sind. Und ich steche jetzt bewusst in eine Idee, die ich am heftigsten finde, weil sie ins Zentrum dessen geht, was wir hoffentlich noch debattieren werden, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes und dass Gott den Sündern vergibt, liegt nach allem, was die Missbrauchsstudien über unsere Kirchen herausgefunden haben, an der Wurzel der Tatsache, dass es unserer Kirche sehr leicht gefallen zu sein scheint, Menschen, die andere Menschen ausgebeutet und missbraucht haben, die Vergebung Gottes zuzusprechen, bis dahin, dass das unter dem Deckmantel gehalten wird. Keine Stimme haben die bekommen, die Opfer von Missbrauch geworden sind. Und ich war schockiert, als ich gemerkt habe, was ist denn da los? Wie kann das mir heilige Evangelium von der Gnade Gottes für den Sünder solche Früchte tragen? Das müssen wir diskutieren, wenn wir über Zeitgeist diskutieren. Und es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo vielleicht eine ziemlich miese Idee urplötzlich mega gut rausgekommen ist. Also es geht mir darum, dass ich sagen würde, lieber Johannes, ich muss das anmahnen, Kultur bedeutet Kontingenz und das Spiel von freien Kräften zugunsten oder zu Ungunsten des Lebens. Christliche Überzeugungen und Werte hinsichtlich einer Gott wohlgefälligen, disziplinierten, effektiven Weltgestaltung schlagen dialektisch um in den Geisteskapitalismus. Da sind wir jetzt fast schon bei Themen, die du genannt hast. Also, meine Kritik ist, ich spüre bei dir viel zu wenig Sensibilität, dass es oft christliche Wurzeln sind, die dazu geführt haben, dass unsere Kultur gesagt hat, das wollen wir nicht, das funktioniert für uns nicht mehr. Wir brauchen eine andere Lösung. Wir müssen unser kulturelles, gesellschaftliches Zusammenleben, nachdem die Konfessionen in einem 30-jährigen Krieg Europa in Schutt und Asche gelegt haben, brauchen wir eine säkulare Ordnung unseres Zusammenlebens. Dieses Bewusstsein muss ich einfordern und ich persönlich bin an dieser Stelle sehr, sehr sensibel geworden in den letzten Jahren. Ich finde die Verwendung deiner Zeitgeist-Argumente, aber das müssen wir auch noch weiter diskutieren, ich finde sie eben doch ein wenig zu stark polemisch. Und ich wurde erinnert an ein Gespräch von Hans Joas mit Robert Spähmann. In diesem Gespräch sagt Robert Spähmann, ja, die Geschichte mit Frauen, Frauenordination, das wäre eine Anpassung an den Zeitgeist. Worauf Hans Joas geantwortet hat, na, ich kann jedes Zeitgeist-Argument polemisch gegen dich verwenden. Jetzt verwende ich mal einige Zeitgeist-Argumente, die du verwendet hast, polemisch gegen dich. Also, ich finde, ja, du hast nicht Unrecht, es gibt einen moralischen, ethischen Relativismus. Was mir aber zu denken gibt, ist, dass ausgerechnet die Ethiken, die nun jetzt in einer gewissen Pluralisierung und auch in einer Relativierung absoluter normativer Vorgaben nun sich auch austoben dürfen, dass diese Ethiken teilweise also derart moralingesättigt daherkommen, da ist überhaupt kein Relativismus. Also wenn ich mir das angucke, es ist jetzt egal, ob rechts oder links, ob öko oder ob woke, du kannst es nennen, wie du willst. Der Zeitgeist soll ein relativistischer sein, ein Zeitgeist der Beliebigkeit. Wir haben in diesen von dir als relativistisch gebrandmarkten Bewegungen und Zeitgeistdynamiken unfassbar viel intensive affektive Bindung an starke Werte, die durchaus moralisch, missionarisch, dogmatistisch im übelsten Sinne des Wortes auch dann propagiert werden. Ich finde, das ist das Letzte meiner Kritik. Du sagst, der Heilige Geist ist ein Korrektiv für den Zeitgeist. Ja, aber bitte auch umgekehrt. Alle Dinge, von denen du sagst, ja, da gibt es gute Motive im Zeitgeist, in all diesen Zeitgeistern, die du genannt hast. Freiheit, Toleranz, positives Menschenbild, Ganzheitlichkeit, Selbstwirksamkeit. Lieber Johannes, das waren Dinge, die in der Kirche und im Christentum ganz, ganz lange nicht vorhanden waren. Wir verdanken diese Dinge, die du jetzt einforderst und wo du sagst, ja, da können wir doch positiv anknüpfen, die verdanken wir eben der Aufklärung, einem Prozess der Modernisierung unserer Gesellschaften. Ohne dass wir jetzt hier in diese Entwicklung durchgemacht hatten, könntest du gar nicht so argumentieren, wie du argumentiert hast. Okay, meine 10 Minuten sind um. Ich bin gespannt, ob wir doch noch in die Debatte kommen.
Sehr gut. Dann kommen jetzt 10 Minuten von Johannes als Replik.
Ich wollte tatsächlich erst mit ein paar Punkten beginnen, wo ich dir komplett zustimme. Lieber Andreas, ich werde nachher noch ein bisschen polemischer vielleicht, aber zunächst, erstens, ja, wir sind immer selber Teil des Zeitgeistes. Zweitens, da wo Kulturpessimismus oder Zeitgeistkritik Hoffnungslosigkeit verbreitet, ist es sogar vom Bösen. Bin ich voll bei dir. Drittens, diese Opfermentalität, wir verlieren die christlichen Werte und werden in die Enge gedrückt. Auch das ist nicht vom guten Geist, würde ich sagen. Da stimme ich deiner Kritik zu. Viertens, auch sehr bedenklich finde ich diese autoritäre Sehnsucht im Sinne von früher war es besser und jetzt muss endlich wieder ein mächtiger Kulturwandel von oben kommen, dass es wieder gut wird. Halte ich, sieht man bei Putin oder so, für extrem gefährlich. Und jetzt fünftens, das, was du am Schluss gesagt hast, dass zeitgeistige Phänomene oft in sich schon ambig sind und teilweise einen Umschlag in sich haben, stimmt ja. Also wenn ich sage Konsumismus, dann gibt es ja gleichzeitig einen Umschlag in den Minimalismus. Oder auch die Ökobewegung ist ja gleichzeitig schon eine Reaktion dagegen, aber die ist dann selber teilweise auch wieder konsumistisch orientiert im Sinne von, ich kaufe halt jetzt ein Ökoprodukt. Also ich bin da bei dir, natürlich ist es deutlich differenzierter zu sehen, als wie ich es jetzt sehr holzschnittsartig gesagt habe. Aber dass ein Mainstream immer schon Umschlag ins Gegenteil in sich drin hat, das glaube ich, ist noch kein Beweis, dass es nicht den Mainstream grundsätzlich gibt. Aber diese Umschlagmodelle, die sind wirklich wahr. Jetzt werde ich ein bisschen polemischer. Ich bin auf ein schönes Zitat gestoßen von Hans Magnus Enzensberger. Etwas Bornierteres als den Zeitgeist gibt es nicht. Wer nur die Gegenwart kennt, muss verblöden. Also ich möchte einfach nochmal sehr, sehr deutlich die Frage stellen, was gibt dir die Zugversicht, dass dieses diachrone Verhältnis von Zeit, Zeitgeist und Heiligem Geist ein so, wie mir scheint, in deiner Auffassung spannungsfreies sei? Also was gibt dir diese Zuversicht, dass diese Entwicklung grundsätzlich immer eine positive sei? Du hast vorher gesagt, es ist die Sehnsucht des Menschen nach einem gelingenden Leben, das den Zeitgeist vorantreibt. Und ich würde sagen, ja, und jede Ideologie auch vorantreibt. Was die Kommunisten, was die Nazis, was alle Bösewichte der Welt an Ideen und Zeitgeist fabriziert haben, waren auch Antworten auf eine Sehnsucht nach einem erfüllten und erfüllten Leben. Und es war alles andere als der Zeitgeist, alles andere als der Heilige Geist. Und Christen in der jeweiligen Epoche haben nicht selten mit diesem unseligen Fortschrittsargument das versucht zu taufen. Also ich kann ehrlich gesagt diese manchmal schon Blauäugigkeit dieses Progressismus nicht mehr hören. Nur weil wir heute etwas für überzeugend finden, es ist erstaunlich, was Christen in den 50er Jahren, um von den 30ern ganz zu schweigen, alles plausibel fanden. Wir müssen zu jedem Zeitpunkt uns wirklich deutlich in einer, du hast es genannt, die Unterscheidung der Geister, aber es ist mir nicht klar genug. Wir müssen uns die Frage stellen, wo folgen wir Götzen? Wo hängen wir fest an zeitgeistigen Moden, die wir eben heute plausibel finden, aber die im Widerspruch stehen, tatsächlich zum Evangelium? Du hast ganz am Schluss so gebracht, du überprüfst den Zeitgeist unter anderem, das kam so unter ferner Liefen, unter anderem auch an Schrift und Tradition. Verzeihung, das ist mir ein bisschen zu wenig. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich jetzt oder wir im 21. Jahrhundert auf einmal entdecken, wie die Welt funktioniert. Diese Zuversicht habe ich nicht. Ich brauche das Korrektiv der Tradition. Die Tradition ist die Demokratie im Diachronenverhältnis. Also wenn ich sage, um die Wahrheit rauszufinden, brauche ich mehrere Gesprächspartner, dann sagt die Orientierung an der Tradition einfach nur, und diese Gesprächspartner sind nicht bitte alle aus dem 21. Jahrhundert. Das ist natürlich jetzt vielleicht auch eine katholische Position, die ich hier einnehme, aber mir ist es eben nicht egal, wenn die Lehre der Kirche 1800 Jahre lang etwas geglaubt hat, dann bin im Zweifelsfall in dubio pro reo erstmal ich derjenige, der davon ausgehen muss, nur weil ich das jetzt heute nicht plausibel finde, setzt es nicht 1800 Jahre Geschichte des Volkes Gottes, das ja auch geführt war vom Heiligen Geist, ins Unrecht, sondern im Zweifelsfall setzt es eher mich ins Unrecht. Und was du vorher gesagt hast, dass es keinen Standpunkt außerhalb des Zeitgeistes gibt, na ja, es gibt ja auch den Geist, den Jesus uns zugesagt hat, der uns in die ganze Wahrheit führt. Ich darf sehr wohl glauben, dass es auch ein Wachsen an Erkenntnis, auch an ein sicherer Werden, zum Beispiel der christlichen Grundüberzeugungen im Laufe der Jahrhunderte gibt. Das heißt doch, ich glaube schon, dass es zumindest ein Korrektiv, also ich sage mal andersrum, deine Position auf der Spitze getrieben, wäre ihrerseits ein extremer zeitgeistiger Relativismus, der einfach immer sagen würde, jeder ist einfach nur immer Kind seiner Zeit. Aber damit ist ja noch gar nichts gesagt. Und jetzt werde ich ein bisschen polemisch, lieber Andreas. Für dich müsste doch das Erstarken der Rechten in allen westlichen Gesellschaften auch wirklich ein Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes sein, oder? Denn das ist der Zeitgeist heute. Was machen wir denn mit diesem Befund? Also ich kann sagen, da ist ein Sehnsuchtselement drin. Und dann kann ich natürlich sagen, was daran ist berechtigt und so. Aber was mache ich denn mit diesem Befund? Das ist doch noch relativ oberflächlich. Also nur weil etwas heute en vogue ist, sagt einfach, finde ich, noch gar nichts. Und tatsächlich einen großen Widerspruch würde ich erheben, wenn du christologisch wirst. Da wird es für mich wirklich schräg, wo du vorher gesagt hast, dass Jesus inkarnatorisch sich auch in den Zeitgeist, wenn ich dich richtig verstanden habe, hinein inkarniert hätte. Jesus hat nicht von einer Kultur gesprochen und eine andere Kultur kritisiert, übrigens weder die religiöse noch die säkulare, sondern hat die Sünde im Herzen der Menschen konfrontiert. Und die betrifft uns alle, die betrifft Religiöse, Nicht-Religiöse. Jesus sagt auch Nebensätze, ihr wisst, dass die Mächtigen dieser Welt ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Das richtet sich nicht gegen die Religiösen, sondern gegen jede Form von Macht. Jesus ist in jeder Zeit neu einer, der herausfordert und uns korrigiert. Und ich glaube, dass dieser Satz, Zeitgeist sei auch Korrektiv zum Heiligen Geist. Also entweder habe ich dich missverstanden oder ich halte ihn für eine Häresie. Der Zeitgeist ist niemals ein Korrektiv zum Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist offenbart in jeder Situation der Geschichte unsere Einseitigkeiten. Und da bin ich jetzt wieder bei dir. Wir Christen sind immer auch Sünder an der Offenbarung. Das bedeutet, wenn ein Teilelement der christlichen Wahrheit verwendet wird und damit wird etwas Böses getan, dann sind es tatsächlich nicht selten, da bin ich ganz bei dir, säkulare Menschen, du bezeichnest sie manchmal auch als Propheten, die auf blinde Flecken hinweisen. Und für mich war die Aufklärung über weite Strecken hinweg auch so ein Prozess. Und da würde ich jetzt unsere Positionen wieder versöhnen. Natürlich glaube ich, dass der gute Geist Gottes auch außerhalb der Kirchenmauern in einem Fortschreiten der Erkenntnis der Wahrheit am Start ist. Aber wenn ich das wörtlich nehme, dass alle Fülle der Weisheit in Christus versammelt ist, dann kann das Korrektiv einer einseitigen Verkündigung des Evangeliums nur das sein, eine vollständigere Verkündigung des Evangeliums zu entdecken. Das bedeutet, wenn eine Rede von Gott liebt den Sünder und er vergibt die Gnade, missbraucht wird, um Opfer zu marginalisieren oder praktisch Unrecht unter den Tisch zu kehren, naja, dann gibt es ja eine andere Wahrheit auch, nämlich dass Gott gerecht ist und der Richter, was das Korrektiv für diese Einseitigkeit ist. Das ist ja gerade von deiner Seite ein Plädoyer für die Orthodoxie, was mich persönlich sehr gefreut hat. Dass ja geradezu die eine Wahrheit die andere Halbseitigkeit der Wahrheit korrigiert. Und dazu gibt es gute Theologie. Dazu glauben sogar manche ans Lehramt, aber auf jeden Fall glauben wir auch an den theologischen Diskurs, wo man sagt, du siehst einen richtigen Punkt, aber den hier übersiehst du. Und so müsste eigentlich theologisches Ringen auch mit Argumenten maßnehmend an der Fülle der Schrift und der Tradition aussehen, wo wir diskursiv gemeinsam in eine Unterscheidung der Geister uns hinbewegen könnten. Danke.
Wunderbar. Ich finde das super. Das war jetzt aber ganz viele verschiedene Punkte. Und jetzt könnte es genau unkoordiniert werden. Und jetzt kommt klugerweise vorausgeplant eine kurze Pause, wo wir sicherstellen, dass der Andreas und der Johannes sich nochmal absprechen können, welche Punkte man jetzt nochmal in einer nächsten Runde beantwortet und diskutiert. Wir treffen uns hier in 3 Minuten wieder und machen dann gleich weiter. Wir haben es kurz abgesprochen, wir lassen euch beiden natürlich jetzt ins Gespräch gehen und auch aneinander nochmal Fragen stellen. Aber so dieser Hauptkritikpunkt, den Johannes artikuliert hat, da würden wir gerne dir das Wort geben, Andreas, dass du reagieren kannst. Was ist das Kriterium, mit dem du unterscheiden würdest zwischen jenen Entwicklungen, die heute so laufen, die man zeitgeistig nennen kann, die du gut und anknüpfungswürdig findest, wo man den Heiligen Geist drin sieht, und jenen, die du eben nicht gut findest? Und genau diese Versuchung, irgendwie, wir brauchen den starken Mann, eine Form von Autoritarismus und so weiter, dass du ja auch kritisieren würdest. Was ist das Kriterium, mit dem man oder mit dem du konkret unterscheidest? Da wäre es toll, wenn du einsteigst und dann das Gespräch weitergehen könnte.
Ja. Also surprise, surprise, ich finde natürlich einen rechtsnationalistischen Zeitgeist überhaupt nicht gut. Und es ist für mich natürlich völlig klar, dass es schlimmste Zeitgeister gibt, auf jeden Fall. Das Kriterium, ein wichtiges Kriterium, möchte ich aber jetzt doch direkt mal einführen. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, was sollen wir machen? Sollen wir das? Und dann kommt die Geschichte hier, passt auf, reißt mit dem Unkraut nicht das Getreide aus. Es gehört in der Geschichte der Kirche zu einem der grandiosesten Sätze, weil dieser Satz hat die Kirche Jahrtausende lang, also ich will jetzt nicht in die geschichtlichen Daten, ich bin leider auch da nicht so fit, aber lange, lange, lange davor bewahrt, zu schnell zu sagen, in, out, Heresie auf den Scheiterhaufen oder auch Gewalt anzuwenden, weil sie sich bewusst waren. Jesus hat gesagt, wenn ihr das versucht, also wenn ihr zu aggressiv Geisterunterscheidung betreibt, ich bringe es jetzt mal in unser Thema, passt auf, ihr werdet richtig gute Sachen mit ausreißen. Das bedeutet für mich, dass ich sage das jetzt mal ganz offen, wir müssen einerseits mit gewissen Kollateralschäden reden. Ich halte es mit dem Rat des Gamaliel, der gesagt hat, hey Leute, an den Früchten werden wir das erkennen. Ich finde teilweise so eine Schnappatmung und Hyperventilierung von Zeitgeistkritik, ob das dich betrifft, weiß ich nicht. Wobei, auf den du bist ja schon auch heftig so am Puls der Zeit immer wieder und haust ja auch viele Sachen raus. Und aber ich finde so eine Hyperventilierung manchmal, wo ich dann wirklich denke, also ein bisschen Gelassenheit. Jetzt lass doch die Dinge erstmal hin. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ansonsten stehen wir wirklich in der Gefahr und reißen unglaublich Gutes mit raus. Und jetzt müssen wir uns natürlich unterhalten über Kriterien. Kann ich eine
Zwischenfrage stellen? Ja. Ja. Also sollten wir Donald Trump und die MAGA-Bewegung ein bisschen weniger scharf kritisieren?
Nein.
Ach so?
Nein.
Also bei denen schon?
Nein. Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich finde, aufgrund meiner Kriterien, das ist ein Geist, der in die Unfreiheit führt, der in massive Kontrolle. Das ist Johannes Apokalypse. Das ist die Hochzeit von politischer, wirtschaftlicher, ökonomischer und auch religiöser Macht, was wir da hinten sehen. Dieser Zeitgeist ist vom Allerübelsten.
Und du widersprichst dir jetzt nicht gerade?
Nein, ich widerspreche mir gar nicht. Ich sag nur, Kultur. Also so krass das jetzt auch klingt, aber die werden diesen Weg zu Ende gehen müssen. Mit allen bitteren Folgen.
Ja schon, ich frage nur, weil du gerade so ein starker Advokat gegen das Urteilen warst.
Das heißt ja gegen das vorschnelle Urteilen.
Okay.
Gegen das Urteilen aus einer Position, ich weiß, was das gute Leben ist. Ich habe bestimmte Ressourcen, ich habe christliche Ressourcen, auf die ich zugreifen kann. Und aus dieser Position heraus sage ich jetzt, der christliche Glaube hält so eine Art Depositum, so einen Vorratsraum fest. Es gibt eine Offenbarung Gottes, da also haben wir die Bibel und so weiter.
War die Barmer Erklärung verfrüht?
Bitte?
Hätte Bonhoeffer das entspannter sehen sollen damals?
Nein, das ist Geisterunterscheidung, wenn man merkt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man nicht länger abwarten muss, ja, sondern...
Das ist doch auch das Argument der Konservativen.
Bitte?
Aber das ist doch auch das Argument aller Häresiejäger immer gewesen und aller Konservativen, dass sie sagen, das ist ein negativer Zeitgeist, hier müssen wir ausreißen. Ich habe jetzt diese zwei extremen Beispiele gemacht, weil du jetzt da schon sagen würdest, hier muss man ausreißen.
Also ich habe doch nur gesagt, das Vorschnelle, das kann schädlich sein. Dass es zur Kunst geistbestimmten Lebens gehört, dass ich weiß, jetzt ist der Kairos und jetzt falle ich dem Rat in die Speichen. Das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Aber das macht es ja auch so schwierig, dass man das spürt und dass man dort geistesgegenwärtig sagen kann, jetzt braucht es ein Statement und auch sich bewusst ist, Bonhoeffer war sich dessen bewusst, dass auch das Kollateralschäden nach sich ziehen wird. Er hat das ja mit wackeligen Knien getan. Er hat das ja nicht aus einer erhabenen Position herausgemacht. Ich habe übrigens ein ganz tolles Zitat von Bonhoeffer über den Geist der Zeiten und dass der Heilige Geist der wahre Zeitgeist ist. Da hat er das ja mal in einer Passage hat er das ja wunderschön genauso auf den Punkt gebracht, dass wir der Zeit dienen sollen in der Kraft des Heiligen Geistes.
Ja, ich finde halt ein bisschen eine Spannung, weil du in den einen Beispielen den Zeitgeist als eher sehr positiv und die Entwicklungsoffenheit betont hast und in anderen Aspekten eher sehr stark machst, dass man aber schon sehr klar unterscheiden muss. Und
ja.
Das, ich glaube, so Liberale und Konservative werfen sich dann vielleicht spiegelbildlich selber das Gleiche vor, oder?
Ich versuche es nochmal am Beispiel deutlich zu machen. Heißes Thema, Ordination der Frauen. Und jetzt können wir beides deutlich machen. Übrigens, wenn ich von Geist und Heiliger Geist und Gottesgeist und Kirchengeist, das kann ich hier nicht alles so differenzieren. Ganz wichtig ist, Kirche ist nicht identisch mit dem Geist Gottes. Das ist ein ambivalentes Verhältnis. Ja? Also eine Kirche, die sich identifiziert mit dem Geist Gottes und mit der Gegenwart Christi durch den Heiligen Geist, das ist hochgefährlich. Da halte ich es wirklich gut reformiert und auch reformatorisch, dass ich sage, der Geist betet, wo er will. Das ist erstmal ein Statement an die Kirche. Was ich jetzt als Beispiel sagen will, Ordination der Frauen, haben wir beides. Wir können aus der Kulturgeschichte der Menschheit zeigen, es gibt sehr ungute Allianzen zwischen Zeitgeist und, ich nenne es jetzt mal Kirchengeist oder flapsig gesagt Heiliger Geist. Nämlich dort, wo Frauen diskriminiert und unterdrückt und zurückgedrängt wurden. Es gab vom Neuen Testament her kommend über die erste Christenheit durchaus immer wieder Phasen, da war die Kirche sehr aufgeschlossen für Frauen und geistliches Amt und das, was wir heute Ordination nennen. So, das können wir heute nachverfolgen. Und wenn man jetzt mal feststellt, 1942 wurden die ersten zwei Frauen in der evangelischen Kirche ordiniert. Das ist Christoph Markschies hat das mal im wunderbaren Aufsatz Heiliger Geist, Zeitgeist nachgewiesen in der FAZ. Es ist ein wunderbares Zusammenspiel von Zeitgeist und Heiligen Geist. Absolut klasse. Es gibt aber auch richtig üble Zusammenspiele von Zeitgeist und Kirchengeist, die auf Kosten der Menschen gehen.
Das mit der Frauenordination ist natürlich vielleicht auch ein konfessionelles Thema, wo natürlich Johannes als Katholik, nehme ich mal an, eine andere Meinung vertreten wird als du. Aber die Frage ist schon, würdest du dann insgesamt sagen, oder dass, ich sag mal im Groben, wenn man es Big Picture anschaut, dass die Kirche in ihrem Weg, in der die Tradition, wie der Glaube durch die Zeit gelebt wurde, vor allem jetzt in diesen Texten wie Dogmen und Konzilien, wo man sich wie nach langem Streit nie geeinigt hat auf gewisse Formulierungen, gewisse Stoßrichtungen, würdest du da sagen, da kann die Kirche sozusagen durch die Zeit hindurch wirklich komplett schief sein. Da braucht es eine Dialektik, das war mal vielleicht eine gute Idee. Heute ist eine neue Zeit, jetzt muss man das wirklich komplett umdenken. Oder gibt es eine gewisse innere Kohärenz, eine Linie, die sich durchzieht bis heute, wo vielleicht sogar fast umgekehrt man sagen müsste, wenn unsere Zeit das anders sieht, dann muss die Zeit vielleicht umdenken oder dann würden wir da sicher kritisch von dem ausgehend argumentieren, was uns da als Erbe, als Tradition mitgegeben wurde als Kirche. Würdest du das einschätzen? Oder?
Also ganz konkret, die Kirche macht was Revolutionäres. 325 sagen die allen Ernstes, der Vater und der Sohn sind gleichen Wesens und übrigens der Heilige Geist ist auch noch dazu. Willkommen in einem riesigen Problem. Dort setzt sich Athanasius und andere setzen sich gegen eine ganz bestimmte Häresie durch. Jetzt passiert was ganz Witziges. Die nächsten Jahrzehnte spielt das keine Rolle mehr. Kaiser Konstantin und der ganze Zeitgeist, der mit dafür gesorgt hat, dass dieses Glaubensbekenntnis und diese Dogmen formuliert werden, schwenken wieder um und werden arianisch. Die trinitarischen Denker werden da teilweise wieder diskriminiert, teilweise sogar wieder ausgeschlossen, sodass dann eigentlich das, was doch fixiert ist, das ist doch Dogma, das hat doch Gott uns geoffenbart, musste 381 nochmal nachgebessert werden. Dann hat man gedacht, jetzt haben wir endlich ein Deposit von Glaubensüberzeugung, Glaubenssätzen und Dogmen. Das stimmt. Was ist passiert? Die Westkirche kommt etliche Jahrhunderte später auf den Gedanken und sagt, Moment. Der Geist geht aber nicht nur vom Vater aus, sondern auch vom Sohn. Die orthodoxe Kirche sagt, Moment. Wir hatten uns doch geeinigt, dass das kontinuierliche Depositum Fidei ist und mit dem gehen wir doch durch die Zeiten. Wie könnt ihr das, was ich damit sagen will, Zeitgeist und Dogma, Zeitgeist und Depositum Fidei haben immer zusammengespielt. Und heute mutet uns der Zeitgeist, und manchmal ist es eine echte Chance, einfach ein neues Betriebssystem zu. Johannes kommt mit einer bestimmten Metaphysik, mit bestimmten theologischen Überzeugungen. Ja, da sage ich einfach, der Zeitgeist, du hast ja manche Sachen genannt, der Zeitgeist erfordert von uns, dass wir einen Systemimport machen und ich traue dem Evangelium einfach unfassbar viel zu. Es ist völlig, für das Evangelium ist das eigentlich egal, unter welchen weltanschaulichen, gesellschaftlichen, politischen, wie auch immer Systemen es zu tun hat. Das Evangelium wird seine Kraft durchsetzen. Das ist mein naiver Glaube in die Kraft des Evangeliums unter jedweden Bedingungen. Und das wäre die Rückfrage, die ich da auch an Johannes habe, weil ich habe schon bei dir den Eindruck, dass du doch, ich sag's jetzt mal wirklich ein bisschen provokativ, du weißt schon sehr genau, was das gute Leben ist und wie man die Leute dann auch, was man da so sagen kann und so. Und da bin ich also eher vorsichtiger und sage, das Ganze ist von der Geschichte her viel, viel komplexer und ich bin da zurückhaltender.
Was genau das Ganze, das verstehe ich nicht ganz. Was ist komplexer?
Ja, also dass wir meinen, wir hätten als Christen einen privilegierten Zugang zu einer Art von Wahrheit und mit dieser Wahrheit gehen wir kritisch an unsere Kultur, an unsere Zeitgenossen.
Also wenn wir als Christen nicht mehr glauben, einen privilegierten Zugang zur Wahrheit zu haben, dann können wir auch aufhören. Also das ist ja der Glaube an Offenbarung, dass nicht alle Geister, die ständig herumschwirren, einfach gleichwertig sind, sondern dass Gott...
Das stimmt, aber das Argument war ja, okay, Christus hat vielleicht sogar eine tolle Offenbarung gebracht, aber wie die Kirche dann Christus ausgelegt hat, da spalten sich die Geister einfach schon nur historisch. Ja. Wie würdest du sagen, wie gehst du damit um?
Da würde ich zustimmen, aber ich finde es spannend, dass du praktisch dem säkularen Zeitgeist mit einer großen Entwicklungsgroßzügigkeit entgegentrittst, aber dem Heiligen Geist, der in der Kirche weht und wirkt, so ein bisschen eher so ein Generalverdacht unterstellst, weil dass die Konzilien alle ihre menschlichen Geschichten hatten, dass der Konstantin dann drin war, das trifft ja auch auf die Schrift zu. Die Schrift ist ja auch ein menschliches Machwerk, in dem wir Christen aber glauben, dass sich autoritativ etwas von Gott her offenbart hat. Das ist für mich aber streng zu unterscheiden von so einem eher von Hegel her scheint mir kommenden naiven Geschichtsoptimismus, zu sagen, einfach von alleine kommt der Weltgeist mehr zu sich. Das stimmt nicht. Du hast vorher vom Reich Gottes gesprochen und die Verkündigung Jesu, die Reich Gottes ist schon hier. Ja, der gute Same wächst und Unkraut wächst auch. Der spannende Punkt ist ja nicht der, dass es das Unkraut nicht gibt, sondern dass wir nicht immer die Besten sind, in Realtime das zu unterscheiden. Aber dass es langfristig, und das immer auch bei der Eschatologie, auch zu einer Scheidung kommt, dass es halt, der Papst Leo sagt, wir bauen entweder am Turmbau zu Babel oder an der Stadt Gottes. Das gibt's halt beides. Das dürfen wir doch nicht unterschlagen. Und deswegen würde ich schon nochmal die Frage an dich zurückgeben, was sind denn die Kriterien? Und das ist mir einfach alles ein bisschen zu fuzzy. Ich bringe jetzt einfach mal was ins Spiel, der Melchior Cano, Theologe des 16. Jahrhunderts, der hat von den Loci Theologici gesprochen, der hat gesagt, also erstens Schrift, zweitens die Konzilien, die Dogmen, drittens das, was wir von der Philosophie her wissen, Klammer auf, ich teile nicht ganz deine Auffassung, dass eine Philosophie nur ein Betriebssystem ist, aber das müsste man vielleicht wann anders, ich glaube zum Beispiel so eine Frage, gibt es Wahrheit und ist der Mensch wahrheitsfähig, ist keine beliebige, so, aber Klammer zu, Philosophie, viertens Wissenschaften und fünftens können wir sowas sagen wie an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Also wo haben wir denn Anzeichen, dass wenn eine Familie, eine Gesellschaft, ein Staat nach diesen Prinzipien lebt, dass es dann gedeiht. Ich würde sagen, das sind mal fünf Kriterien. Als sechstes würde ich vielleicht generell noch einen stärkeren Traditionsbezug mit dazu nehmen. Mit dem könnte man arbeiten.
Mit denen kann man arbeiten, aber ich sehe tatsächlich diese Kriterien nicht einfach als etwas, was objektiv gegeben ist, sondern ich sehe die immer schon verwickelt in der Kultur. Und ich habe ein großes Zutrauen an den Heiligen Geist, dass er die letzten 2000 Jahre und die Jahrtausende davor in der jüdisch-christlichen Tradition tatsächlich nicht faul gewesen ist. Aber es ist nun einmal tatsächlich so, dass ich sagen kann, was mit der Schrift gemacht worden ist, was mit der Tradition gemacht worden ist, das hat teilweise zu menschenunwürdigen Bedingungen geführt. Und man musste dieser Kirche, die sich beruft auf Schrift und Tradition, musste man zum Beispiel die Erklärung der Menschenrechte in Frankreich, vorher in der Bill of Rights in Amerika und dann 1948, musste man ihr teilweise aus den Händen reißen, weil sie lange, lange dagegen opponiert hat, aus antimodernistischen Gründen. Und da muss ich einfach sagen, wer jetzt nicht auf die Idee kommt und sagt, danke, moderner, wie auch immer, dass man jetzt bezeichnen will, Zeitgeist, dass du uns allen geholfen hast, dass es zu einer rechtlichen Kodifizierung von Menschenwürde und Menschenrechten kommt. Das haben die Christen nicht einfach, das ist der große Mythos, der durch Hans Joas entkleidet worden ist. Es ist mitnichten so, dass man nachweisen könnte, dass die Menschenrechte aus der Tradition des christlichen Glaubens entstanden sind. Das ist ein langer, kontingenter Prozess gewesen, wo so viele Faktoren mit einer Rolle gespielt haben. Und umgekehrt muss man auch den Mythos verabschieden, dass es erst durch eine atheistische Aufklärung möglich war, Menschenrechte. Beide Mythen sind verkehrt. Es ist eine ganz andere Genealogie, eine ganz andere Genese der Menschenrechte. Und auf solche Prozesse müssen wir aufmerksam werden. Und da werde ich ruhiger und sage, ich möchte erst einmal, auch wenn das naiv klingt, jetzt sage ich es ganz präzise, dem Geist Gottes in der Kirche viel zutrauen, aber dem Geist Gottes außerhalb der Kirche auch. Und ich habe keine Hoffnung, dass unsere Kultur positiv weitergehen wird, durch so etwas wie eine kollektive Bekehrung und alle werden gläubig und alle werden in einem bestimmten Sinne, wie ich das gerne hätte und denke, gläubig und dass dann unsere Kultur wieder Heilung erlebt und dass bestimmte Dinge, die heute nur wirklich im Argen liegen, dadurch geheilt werden. Das ist für mich eine illusorische Hoffnung.
Ich weiß, ihr könnt jetzt hier lange weiterreden, aber im Blick auf die Uhr möchte ich trotzdem noch eine letzte Frage stellen, weil wir ja in brüderlicher Einheit und Frieden aufhören wollen. Und zwar, auch wenn es automatisch...
Erlaube nur einen kleinen polemischen Nebensatz. Woher bitte hatte der Aufklärer Immanuel Kant sein Menschenbild von der Würde des Menschen? Fragezeichen. Punkt.
Ja, genau, da geht's weiter. Da kann man sich jetzt endlos darüber streiten, wie geht diese Dialektik zwischen Christentum und Aufklärung. Man könnte sich jetzt auch endlos darüber streiten, ob das automatisch gut kommt oder nicht automatisch, wie viel Gott wirkt, wie viel der Mensch wirkt. Trotzdem würdet ihr beide doch sagen, ihr habt eine Hoffnungsperspektive für die Zukunft, auch für unsere Kultur. Wie sieht diese Hoffnungsperspektive für euch beiden auf? Und damit wollen wir dann schließen.
Ich fange mal an. In jedem Zeitalter wächst Unkraut und guter Weizen zugleich. Das Reich Gottes ist immer am Wachsen, aber der Turmbau zu Babel findet trotzdem statt. Und ich glaube, dass letztendlich nicht der Mensch den Turm zum Himmel baut, sondern dass die Stadt Jerusalem vom Himmel auf die Erde kommt. Ich habe diese eschatologische Hoffnung. Und bis dahin gehen wir hoffnungsvoll, aber auch kritisch mit dem, was in der Gegenwart passiert, auch mit unserem eigenen Verwickeltsein in den Turmbau zu Babel um, in der Erwartung dieser neuen Stadt.
Weil ich den Zeitgeist zurzeit als einen hoffnungslosen Geist empfinde, ist es für mich ganz wichtig und weil es gute Gründe gibt, dass unsere Hoffnungen derzeit gewaltig zertrümmert worden sind, befinden wir uns in der Situation des Hoffens bei Nebel. Ich sehe mich gerade nicht in der Lage, konkret Material zu sagen, ich hoffe das und das, das und das, das. Hoffnung ist für mich in den letzten Jahren zu einem Sinn für die Möglichkeit des Guten geworden. Das kann ich aber noch nicht genau füllen. Deswegen habe ich mich entschieden, auf unsere Kultur zu schauen und dort wachsam, hochsensibel zu sein für die kleinsten oder größten Zeichen, wo ich ahnen kann, wo ich teilweise auch förmlich das sehen kann. Hier wirkt der Geist Gottes unmittelbar in der Kultur. Nicht auf dem Umweg über die Bibel, nicht über den christlichen Glauben, nicht durch die Kirche, sondern er schafft wilde Formen von Spiritualität. Er ist ausgezogen, die Spiritualität ist in weiten Teilen zum Beispiel ausgezogen, in den Zeitgeist, in die Kultur und jetzt kommt sie teilweise wunderbar zurück und wir lernen neue Formen von Spiritualität, auch christliche Spiritualität. Das ist meine Hoffnung. Ich hoffe in einer vielleicht wirklich ein bisschen fuzzy und fluffy Weise auf diesen Geist. Aber es ist nun mal ein Geist, der weht, wo er will. Und deswegen bleibt das bei mir tatsächlich ein wenig nebulös. Aber ich traue dem Evangelium und dem Geist Gottes das für die heutige Zeit zu.
Wunderbar. Das wäre jetzt trotzdem wieder das, wo ich denke, Johannes hätte noch mal was kommentieren wollen. Aber wir lassen den Doppelpunkt, das Gespräch geht weiter. Danke euch beiden, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Und wir wünschen euch allen einen schönen Abend noch.
Damit sind wir schon am Ende dieser Debatte, die eigentlich natürlich noch weitergehen müsste. Wir haben gesehen, dass es wirklich verschiedene Positionen gibt, die miteinander im Letzten nicht wirklich kompatibel sind. Und die Herausforderung ist, uns selbst Gedanken zu machen, wie wir uns positionieren würden, welche Kriterien für uns wichtig sind, für mich wichtig sind, für euch wichtig sind, in dieser Auseinandersetzung, in dieser Unterscheidung der Geister zwischen Zeitgeist und Heiligen Geist. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr dazu denkt, wo ihr steht, was euch auf dem Herzen liegt. Abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mhm.